wanneer iets komt.
Ich habe heute Abend etwas festgestellt, dass ihr wirklich ja Anbetungsholic seid. Ab und nicht mehr aufhören könnt anzubeten und ihr seid stolz darauf. Ich freue mich, dass niemand heute Abend die Augen ausgestochen wurden durch Flaggen oder durch einen Finger oder durch irgendetwas anderes. Das sind diese Abende, die uns daran erinnern, was wir in der Ewigkeit noch vor uns haben, wo wir nicht gebunden sind in diesen sterblichen Körpern und Schmerzens und dieses und jenes, was alles da mit den Körpern zusammenhängt, sondern es wird eine gewaltige Zeit zusammen sein. Und wir machen gerade erstmal die Anfänge. Halleluja. Habt ihr noch genug Energie, noch ein bisschen länger dran zu bleiben heute Abend? Okay. Meine Bettzeit, meine normale Bettzeit ist 3 Uhr morgens. Also versucht mich hier gar nicht erst. Wisst ihr, es ist interessant. Die meisten von uns sind so zeitorientiert, vor allem in der westlichen Welt. Und der Grund dafür ist, dass wir unsere Grenzen beschützen wollen, wo wir den Eindruck haben, dass jemand anders in unsere Privatsphäre hineintritt und vor allem uns vom Schlafen abhalten will. Und so versuchen wir, bestimmte Zeiträume zu bekommen. Und manchmal schalten wir auch den Heiligen Geist aus. Und manchmal benutzen wir unsere eigenen Kinder als Menschenschilde entgegen den Absichten Gottes in unserem Leben. Das habe ich auch oft gesehen. Ich erinnere mich, wie ich mal mit den Gläubigen in den Hebriden geredet habe, als sie gerade 1949 bis 1953 auf der Höhe von erwecklichen Zeiten waren. Es war erstaunlich. Jeden Abend, wenn sie von der Arbeit nach Hause kamen, ungefähr 5 oder 6 Uhr abends, manchmal haben sie gefischt oder haben auf den Feldern gearbeitet oder Schafe geschoren oder was auch immer. Und dann sind sie in den ersten Abend Gottesdienst gegangen, in den Erweckungsjahren. Und dann am frühen Morgen in den zweiten Erweckungsgottesdienst. Und wenn das vorbei war, haben sie sich in den Hütten und Häusern getroffen. Und das ging dann bis 5, 6 Uhr morgens. Und diese Erweckung dauerte ungefähr 3, 4 Jahre und ging durch alle Jahreszeiten hindurch, auch durch den Winter. Und wenn mir schon mal auf den Hebriden wart, am Ende des Jahres, es ist wirklich kalt. Die Nordwinde brechen dort sehr kalt hinein und die Winde durchdringen dich bis in die Knochen hinein. Und da habe ich mich daran erinnert, weil oft in diesen Häusern kamen gar nicht alle Leute rein. Und die anderen Leute, die standen alle draußen. Und die Fenster waren weit geöffnet. Und das war im November, Januar, im November, Dezember, Januar, Februar, bis in die späten Morgenstunden hinein. Und diese Leute haben zu mir gesagt, wir haben uns nicht einmal daran erinnern, dass wir uns in diesen Jahren müde gefühlt haben. Und wir erinnern uns auch nicht mehr, dass uns irgendwann kalt war. Denn die Gegenwart des Herrn war mit uns. Und er hat uns gestärkt. Und er hat uns gewärmt. Ich erinnere mich was? Ich habe mal Gebetsnächte gehabt, eine nach der anderen. Und das waren 48 und 24 insgesamt, 72 Stunden. Wie viel sind schon mal 14, 15 Stunden geflogen im Flugzeug und ich schlafe nicht in den Flugzeugen. Und ich war in 110 Nationen schon in der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Meilen ich geflogen bin. Aber ich weiß, United hat viele von diesen Meilen auf ihrem Konto gehabt. Aber ich schlafe einfach nicht. Und wenn ich dann lande, bin ich völlig platt. Manchmal nach 15 oder 20 Stunden ununterbrochen im Reisen. Aber da, in dieser einen Gelegenheit, waren es 72 Stunden hintereinander ohne Schlaf. Das waren diese Gebetsnächte. Und ich erinnere mich, in dieser dritten Nacht, da war ich in einem Stadion in Kampala in Uganda und ich fühlte mich so lebendig, wie ich mich noch nie zuvor in meinem Leben gefühlt habe. Und wie war das möglich? Ohne Schlaf für 72 Stunden. Total wach zu sein und mich völlig erneuert zu fühlen. Das macht die Gegenwart Gottes, die unsere Stärke erneuert. Und die möchten wir auch einladen in unsere Mitten, in unsere Gemeinschaften, unsere Gemeinden. Gestern Abend habe ich euch versprochen, dass wir heute Abend eine Sache tun würden und ich möchte zu euch reden über transformierende Erweckung. Wir müssen verstehen, wie Erfolg aussieht, wenn wir ihn erreichen wollen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir wirklich unsere Latte hochhalten und sehr viel Erwartung haben und nicht nur irgendwie so ein bisschen so eine Übungslatte, wo man einfach mal so rüberhüpft und dann feiert man, dass man das geschafft hat, so wie es viele heute tun in der Gemeinde. Ich möchte etwas, was wirklich was auswirkt, wenn wir über transformierende Erweckung sprechen. Schneller Gemeindewachstum ist auch Teil von transformierender Erweckung, aber ist nicht alles. Dieser Begriff Transformation, damit er wirklich richtig angewendet kann für eine Gemeinde, eine örtliche Gemeinde, nicht Kirche, sondern Gebiet, dass man das in der Gemeinde anwendet, aber auch in Institutionen, Fabriken. Die meisten Leute kommen in die Gemeinde, um sich eine Erweckung anzuschauen, von der sie gehört haben. Aber wahre Verwandlung sieht man vor allem, wenn man durch die Geschäftszeilen eines Ortes geht. Und ich erinnere mich schon vor Jahren, bevor wir überhaupt die Videos von Transformation gefilmt haben, war ich mal in Almolonga in Guatemala und wir haben ein paar liebe Freunde von Guatemala hier heute Abend. Und ich wusste damals überhaupt nichts über Almolonga. Ich war im nördlichen Teil des Landes und habe ein bisschen geforscht. Ich war mit einem Freund am Reisen, der für Wycliffe arbeitete und es war ein bestimmter Feiertag und da waren ganz viel Weihrauch, was angezündet wurde an allen möglichen hohen Orten, an Höhen in diesem Land und ich war müde an diesem Tag und ich wollte etwas trinken und wir sind aus dieser Provinzhauptstadt rausgekommen und sind unter einer Fahne, unter einer Banner durchgelaufen und da stand Jesus ist Herr über Almolonga. Und da habe ich gedacht, ach wie wunderbar, an diesem Tag, wo alles, was ich vorher beobachtet hatte, ist, dass allen möglichen Göttern Opfer gebracht wurden. Aber ich war schon in so vielen Orten, wo ausgerufen wurde, dass dort der Herr wohnt und dann gehst du dahin und du siehst überhaupt keine Beweise dafür. Und dann nimmst du diese Aussprüche gar nicht mehr so ernst und fragst dich, wo ist denn das Steak zu dem Ganzen? Aber ich merkte, dass an diesem Ort etwas anders war, als ich mit meinem Auto durch diesen Ort fuhr, um irgendwo halten zu können und ein Getränk zu bekommen. Und da war ein Kiosk, der nannte sich Weinberg des Herrn. Und dann habe ich halt von dem Weinberg des Herrn dort getrunken und habe realisiert, ich bin nicht nur durstig, sondern sogar hungrig. Und so hatte ich Glück, dass gegenüber auf der Straße die Bäckerei des Engels war. Und dann wurde ich immer lebendiger und schaute die Straße runter. Und da war die El Shaddai-Fabrik. Und dann merkte ich, dass alle Straßen biblische Namen hatten. Und auf den dicken Mercedesen stand drauf, Gott ist mein Leiter. Und überall sah ich Gemeinden. Und plötzlich, wie dieser Typ im Fernsehen, gucke ich und denke, was ist denn hier los? Das ist ein Ort, wo der Geist des lebendigen Gottes hineingekommen ist, um dort zu wohnen. Und deshalb stand in der Nationalen Zeitung stand ein Artikel und sie nannten Almolonga die Stadt Gottes. Wie etwas, was aus dem Buch von Jesaja herauskommt. Arthur Wallace, der schreibt es in einem seiner Bücher wie folgt. Erweckung muss unbedingt den Ort und die Gegend beeinflussen. Und das ist eins der... Dadurch erleben wir, dass der Heilige Geist wirklich wirkt und tief geht. Wir erleben Heilungen und Freisetzungen und das ist wirklich normales tägliches Leben. Also am Ende ist es eine dramatische, soziale und auch wirtschaftliche und in jedem Bereich erlebte Erneuerung. Und wenn du etwas zu schreiben hast, kommt hier die Definition von transformierender Erweckung. Eine transformierte Gemeinde, ein transformierter Ort ist ein Ort oder eine Nachbarschaft oder eine Nation, wo die Gnade und Gegenwart Gottes, Institutionen und all diese Bereiche überflutet hat. Eine verwandelte Community ist ein Ort, wo göttliches Feuer nicht nur kurz war, sondern ganz gefallen ist. Eine veränderte Kommunität ist eine Gesellschaft, wo übernatürliche Kraft hineingeflossen ist. Eine verwandelte Community, Gemeinde ist eine Kultur, die unleugbar vom Reich Gottes geprägt worden ist. Und eine transformierte Gemeinde ist ein Ort, wo Werte des Königreiches öffentlich ausgelebt und gefeiert werden und den kommenden Generationen weitergegeben wird. Und kollektiv rede ich darüber, wenn ich diesen Begriff benutze, transformierende Erweckung. Offensichtlich haben wir erkannt, dass Gebet eine sehr zentrale und spezielle Rolle spielt, um an diesen Ort des Erfolges zu gelangen. Und in diesen Tagen wird viel gebetet, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Aber mit all diesen Betonungen auf Gebet wäre es einfach anzunehmen, dass die Gebetsbewegung auf ihre Höhe gekommen ist. Es beten heutzutage nicht nur mehr Leute als je zuvor in der Kirchengeschichte, sondern sie koordinieren ihre Gebete, um bestimmte Anliegen Tag und Nacht vor den Herrn zu bringen. Und an der Oberfläche sieht das alles total beeindruckend aus. Und viele von uns haben in Gebetsnächten sind Gebetsnächten in Stadien gewesen oder in 24/7 Gebetsaktionen. Aber am Ende des Tages ist der Erfolg der Fürbitte nicht eine Betrachtungsweise, wie viele von uns beten oder wie lange wir beten. Diese Zahlen sprechen bezüglich der Anstrengung, aber nicht des Ergebnisses zu uns. Die einzige Frage, die wirklich wichtig ist, werden unsere Gebete beantwortet? Werden unsere Gebete beantwortet? Wenn du 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche betest und deine Gebete nicht beantwortet werden, vielleicht solltest du irgendwas verändern. Also das ist heute die Frage, werden unsere Gebete beantwortet? Manche von Ihnen vielleicht. Aber wenn wir einen ehrlichen Blick auf das Gesamtbild, auf das große Bild werfen, glaube ich, dass wir manche Durchbrüche schon erleben. Und ich bin ein Optimist und ich bin jemand, der die letzten 20 Jahre Gottes Durchbrüche verfolgt hat und sie dokumentiert hat. Aber weltweit ist der Fakt, dass Korruption sich ausbreitet auf der Erde. Wirtschaften versagen, Wirtschaftssysteme, der radikale Islam breitet sich aus. Gewalt gegen Frauen und Kinder nimmt zu. Und es gibt eine wachsende Zahl von Konflikten in verschiedenen Teilen der Welt, die scheinbar kein Ende haben. Zum Beispiel auch Syrien ist ein so ein Punkt. Also was haben unsere Gebete denn bislang bewirkt, was diese Dinge angeht? Oder was bewirkt unsere nationalen Gebetsbewegungen? Zum Beispiel hier in Amerika, in vielen amerikanischen Gegenden gibt es militante Atheisten, die die öffentlichen Plätze kontrollieren. An den Universitäten gibt es christliche Studentenorganisationen, denen der Zugang immer mehr verweigert wird zu bestimmten Veranstaltungen und so weiter. Die Institution der Ehe wird angegriffen und geöffnet für Menschen mit gleichen Geschlechtes. Oder in anderen Bereichen geht es darum, dass man mehrere Frauen haben kann. Pornografie explodiert. Und ungefähr 54% der Pastoren in den USA sind in Pornografie verstrickt. Also was bewirken unsere Gebete in unserem Land? Ich glaube, wir müssen mit harten Fragen beginnen. Und das ist Teil unseres Prozesses, wenn wir so zusammenkommen, genauso wie auch Feiern Teil dessen ist. Und wenn wir gewinnen wollen, müssen wir auch wissen, worin die Herausforderung besteht. Aber auf der lokalen Ebene, nicht auf der internationalen Ebene, sondern auf der lokalen Ebene, der Ebene unserer Orte und Gemeinden, dort sollten wir sehen, was geschieht. Wir beten immer mehr, immer intensiver, aber wo sind die ganzen Geschichten von Veränderung, die bezeugen, dass unsere Gebete beantwortet werden? Vor ein paar Monaten bekam ich ein E-Mail vom Leiter einer nationalen Organisation. Und er hat mehr als 10 Jahre damit verbracht, mit Menschen aus Hunderten von Gebieten hier in Amerika, und hat mit ihnen geredet und gesprochen, wie sie ihre Gemeinden einnehmen können für Gott. Mehr als 10 Jahre, Hunderte von solchen Ortschaften, Gemeinden, Gegenden. Und in diesem E-Mail nach 10 Jahren war seine Frage, gibt es von irgendjemandem eine Geschichte, ein Zeugnis, was er erzählen kann? Wie sie ihre Ortschaften, Gemeinden, Gegenden einnehmen. Viele Gemeinden heutzutage, glaube ich, die geben gar keine Zeit mehr, dass Zeugnisse weitergegeben werden können. Wenn Gott unsere Gebete nicht beantwortet, wenn er das nicht tut, was bedeutet das für uns, wenn wir es nicht wissen oder nicht wissen können, ob unsere Gebete beantwortet worden sind oder werden? Warum beten wir weiter? In der weltlichen Gesellschaft denken die Leute, dieses Verhalten ist doch verrückt. Wir tun immer weiter Dinge, aber wir bekommen gar keine Resultate dafür. Oder wir übertreiben die Resultate. Ich glaube, etwas liegt falsch in unserem Ansatz von Gebeten. Und ich spreche jetzt nicht jeden Einzelnen an. Hier sind Leute in dieser Versammlung heute Abend, vielleicht sogar viele von ihnen, die wirklich effektive Gebete beten. Aber es gibt viele heutzutage in dieser Nation, in der Gemeinde Christi und in vielen Nationen, die nicht viel erreichen in den Stunden ihrer Gebete und der Fürbitte. Viele Christen beten gerade genug, um kein schlechtes Gewissen zu haben, aber nicht lange genug, um wirklich entscheidende Siege zu erringen. Sie spielen Gebet. Sie legen gar nicht viel hinein in diese Gebete und bekommen auch nicht viel heraus. Ein guter Freund von mir hat gesagt, Gebet ist keine mächtige Kraft mehr, sondern eine harmlose Sache, die wir tun. Und ich möchte euch gerne heute vorschlagen, das transformierende Gebet ist nicht abhängig davon, wie viele beten oder wie lange wir beten, sondern es geht darum, wer betet und wie gebetet wird. Und das möchte in den nächsten Minuten etwas entwickeln. Wenn wir darüber sprechen, wer betet, bin ich immer mehr davon überzeugt, dass wenn wir transformierenden Fortschritt sehen möchten, sollten wir weniger Zeit im Gebet verbringen und mehr Zeit damit uns vorzubereiten, dass wir auch gehört werden, wenn wir beten. Ein Beispiel, wovon ich jetzt rede. Viele von euch wissen, wer Ruth Rübal ist. Sie ist die Witwe von einem verstorbenen Pastor Julio Rübal. Er war auf unserem ersten Transformationsvideo dabei. Er wurde erschossen. Und viele Leute haben diese gewaltige Geschichte gefeiert. Es kam damals 1995 zu einem Durchbruch in dieser Stadt. Aber es gibt einen Aspekt in dieser Geschichte, den wir nicht angeschaut haben. Und darüber möchte ich heute Abend reden. In der Stadt Cali, Kolumbien, war die Verbindung unter den Pastoren in dieser Stadt fast nicht existent. Pastoren in dieser Stadt haben mehr Zeit damit verbracht, Dossiers gegeneinander ausgearbeitet, wo drin steht, warum man nichts zu tun haben sollte mit der anderen Gemeinde, als sie Zeit verbracht hätten, ihre eigenen Predigten vorzubereiten. Wir haben Katz und Hund auf der Ebene der Dienste miteinander gekämpft, sodass der Leiter Roosmelt Muriel, dieser Pastorenvereinigung, zu mir gesagt hat, dass diese Pastorenvereinigung an dem Punkt war, dass sie nur noch eine Kiste mit allen möglichen Dokumenten hatten und keiner wollte mehr damit zu tun haben. Und Julio, er wollte raus aus dieser Pastorenvereinigung. Aber sein Herz war beschwert und er hat sich entschieden, Gott musste seinen Appetit für Einheit wachsen lassen, weil er hatte kein Verlangen mehr für Einheit. Und dann hat er sich entschieden, ein 40-tägiges Fasten wegen diesem Ziel anzufangen. Und er hat wirklich sehr diszipliniert sich auf diese Reise begeben. Und nach 10 Tagen dieses Fastens hat der Herr sein Gebet beantwortet. Und diese tiefe Liebe für seine Mitpastoren kam aus der Tiefste seiner Person hervor. Er sehnte sich danach, sie zu sehen, mit ihnen zu reden, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und er spürte das Herz Gottes für die anderen. Wenn ich das gewesen wäre auf diesem Fast, hätte ich mein Fasten gebrochen an diesem Tag und gesagt, danke Gott, ich habe empfangen, wofür ich gebetet habe, weshalb ich gefastet habe. Aber Julio hat das nicht gemacht. Obwohl der Herr auf ihm schon nach 10 Tagen geantwortet hatte, er fastete weiter bis zum 40. Tag. Und die Gebetszeiten wurden immer tiefer. Und gegen Ende dieser Fastenzeit hatte er so einen Hunger, für Einheit. Und er sehnte sich so danach, seine Brüder wieder vereint zu sehen. Und seine Witwe Ruth erzählte mir, ich glaube, Julio hat dem Herrn das Recht gegeben, sein Leben zu verschwenden, wenn das die Einheit bringen würde. Das bedeutet jetzt nicht, dass Gott losging und einen Mörder anstellte, aber ich glaube, was das bedeutete, Gott hat die außergewöhnlichen Schutz, den Julio hatte, hinweggenommen hat. Und ich glaube, er wäre heute noch immer unter uns. Aber Gott wusste, wenn ich ein Senfkorn in den Boden kommt und stirbt, ein Korn in den Boden kommt und stirbt, bringt es nichts hervor. Aber wenn es stirbt, kommt viel Frucht. Und eine Woche später, als er auf dem Weg war zu einem Pastorentreffen, als Julio ermordet wurde. Und eine Woche später, bei seiner Beerdigung, gab es die größte Versammlung von Gläubigen und Dienern Gottes in der Geschichte dieser Stadt. 1500 Leiter kamen zusammen bei seiner Beerdigung und kamen auf seine Witwe zu mit einem geschriebenen Bund, den sie unterzeichnet hatten, und sagten, wir haben einen Bund geschlossen miteinander, dass wir von heute an nie wieder erlauben, dass etwas zwischen uns kommt. Und ihr wisst, dass diese Einheit, dass sie bis zu dem heutigen Tage daran festhalten. Und eine Serie von Gebetsnächten wurde freigesetzt und das Drogenkartell flog auf. Und jeden Samstag sind die Menschen hinausgegangen in die Städte und haben Müll eingesammelt. Jeden Samstag wurden dadurch mindestens 500 Leute errettet für das Reich Gottes. Und ich weiß nicht, wie man diesen Dienst nennt. Aber die Gemeinden fingen an, im Bereich von Erziehung und in der Öffentlichkeit Dinge zu tun. Und alles kam hervor aufgrund eines Saatkornes, was in den Erden gefallen ist und gestorben ist. Ich erinnere mich an ein Jahr, ich bin nach Südafrika, nach Botswana gegangen. Und ich bin nach Nordwesten gegangen, zur Grenze von Namibia. Und da war eine Gruppe von Buschleuten, von Sam-Leuten, der älteste Stamm in Afrika und der niedrigste im sozialen Geflecht im 18. Jahrhundert, als die Engländer in Südafrika waren. Konnte man sogar eine Lizenz bekommen, diese Menschen zu jagen, weil sie gar nicht als Menschen angesehen wurden. Aber Gott hatte angefangen, unter ihnen zu wirken und einige von ihnen ins Reich Gottes zu bringen. Und ich wollte sie unbedingt treffen. Und ich wollte Gemeinschaft haben mit ihnen. Und so hörte ich von dieser einen speziellen Frau, die eine gewaltige Gebetskämpferin ist. Und wenn sie zu Gott sprach, geschahen Dinge. Und ich bin dahin in diese Gegend, in diesen Ort oder diese Zeltstadt oder wie auch immer, wie Nomaden. Sie lebten da für eine Zeit und dann gingen sie weiter. Und dann habe ich nach ihr gefragt und dann haben sie gesagt, ja, sie lebt da hinten in diesem Gebiet. Und dann bin ich da hingegangen und sie lebte wie in so einer kleinen Hütte, war rund und aus Schlamm, aber ohne Dach. Und dann kam ich von hinten dort, es war ein großes Loch in der Wand und sie saß auf irgendeinem Sitz ganz alleine und betete. Sie war total blind, sie ist total blind, diese alte Dame. Und ich möchte euch sagen, als ich dort in diesem Öffnung der Hütte stand und sie sah, war es, als wäre eine machtvolle Kraft gegen mich gekommen, dass ich fast umgefallen wäre. Da war so eine Kraft Gottes an diesem Ort. Und ich bin mitten im Nirgendwo. Keine Konferenz ist dort, keine Gemeinden, die man irgendwo sehen konnte. Da war einfach nur diese Frau in ihren Klamotten und es gab nichts in ihrem Zuhause, nicht mal ein Dach. Aber ich hatte dieses tiefe Gespür, dass sie berühmt war im Himmel und dass Gott ihr auf jedes Wort gehorchte. Und dass der Allmächtige hörte auf all ihre Worte. Und oftmals denke ich an diese riesen Gebetstreffen in den Stadien und ich bin nicht dagegen, 75.000 Menschen, die zusammenkommen. Aber ich frage mich, wie viele ihrer Gebete wirklich erhört werden. Und ich würde es eher vorziehen, mit 70 Leuten, deren Gebete erhört werden, zusammen, als mit 75.000 Leuten, wo einfach ja nur ein paar Gebete erhört werden. Aber es ist die Frage, wie beten wir? Transformierendes Gebet wurde auch anhaltendes, wirksames Gebet bezeichnet. Es bekommt den Segen, nachdem es sucht. Und das ist wichtig, transformierende Fürbitter wissen, ihre Gebete werden beantwortet. Sie hoffen nicht, sie werden beantwortet, sondern sie wissen, sie werden beantwortet. Ich möchte euch eine kurze Definition geben von transformierendem Gebet. Drei Dinge. Spezifisch beten, mit einer Dringlichkeit und mit einer Erwartung für Ergebnisse. Spezifisch zu beten, dringendes Anliegen und mit der Erwartung, auch ein Ergebnis zu bekommen. Lasst uns über spezifisches Gebet sprechen. Viele Christen denken, wenn etwas Positives geschieht, ist es das Resultat von beantworteten Gebeten. Ich denke das nicht. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Das ist zu sehr ein Forscher in mir. Am Ende des Tages denken diese Leute, wenn was Positives geschehen war, es war Resultat ihrer beantworteten Gebete, aber sie können nicht gewiss sein, denn ihre Gebete hatten überhaupt keine Details. Die positiven Entwicklungen sind vielleicht einfach nur, ja, weil es immer mal wieder gute Dinge sind, die geschehen. Auch schlechten Leuten geschehen gute Dinge. Also wie weißt du, dass dein Gebet beantwortet wurde, wenn es nur abstrakt und so generell allgemein war? In Markus 11, 24 heißt es, ich sag euch, wo auch immer ihr rumbetet im Gebet, glaubt, dass ihr es bekommt und es wird euch gehören. Und in dieser Passage verbindet Jesus ganz explizit Gebet mit Glauben. Und das macht transformierendes Gebet transformierend. Der Grund, warum so vage Gebete nicht beantwortet werden, liegt darin, weil gar kein Glaube darin beinhaltet ist. Du kannst gar nichts mit Glauben ergreifen, weil es zu generell ist. Und wenn du genauer hinhörst auf die meisten Gebete, die heutzutage gebetet werden, merkst du etwas. Erstens, da sind so ganz viele allgemeine irgendwie Gebete. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du mit all denen zusammen bist, die heute leiden. Das ist wirklich hilfreich, oder? Herr, sei mit all denen, die heute leiden. Oh Gott, wir beten deinen Segen auf diese Nation herab. Hast du irgendwas Spezifisches, worum du Gott bitten möchtest, dass er das segnet? Herr, wir bitten dich, dass du wirkst gegen diesen Menschenhandel. Ja, aber was soll Gott denn tun? Mit wem? Und dann gibt es auch diese Gebetstreffen, die so offen sind. Jesus, ich bete für die Ehe von Tante sowieso mit Onkel sowieso. Gott, ich bitte dich um deinen Segen für die Eglo-Konferenz in Orlando. Ja, und Vater, wir beten für den Frieden Jerusalems. Und ich frage mich, wo gehen wir denn hin mit diesen Gebeten? Viele Menschen gehen heute auf ihre Knie und beten für alles, was ihnen irgendwie in den Sinn kommt. Aber wir können nicht effektiv beten für alle möglichen Dinge mit einem Mal. Wenn wir mit anderen Leuten reden, auf die Art und Weise, wie wir mit Gott reden, dann würden die meisten Leute denken, dass wir entweder Medikamente brauchen oder eine Therapie. dieser Typ, der hat wirklich eine schlimme ADD. Und diese generellen allgemeinen Gebete, die sind einfach verrückt. Als hätte man einen Verkäufer, der auf einen zukommt, in einem Geschäft, wo man verwirrt aussieht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, was zu finden? Ich möchte alles haben. Naja, aber was möchtest du denn? Na, ich möchte etwas. Also hast du ein spezifisches Projekt vor Augen? Naja, eigentlich möchte ich nur ein paar Werkzeuge. Und ich kann dir garantieren, wenn du aus diesem Geschäft rausgehst, reden die in dem Angestelltenzimmer über dich. Oder du landest bei Weird Digest in der Comedy ab, im Comedy-Bereich. Aber das ist ein Bild dafür, wie viele von uns beten. Transformierendes Gebet hat ein ganz spezifisches Objekt, wo wir nicht irgendetwas erwarten oder alles könnte helfen, sondern wir erwarten das Spezifische, worum wir gebetet haben. Wir sind faul. Wir nehmen uns nicht mal die Zeit, spezifisch mit Gott zu werden bezüglich unserer Anliegen. Ein Beispiel für ein spezifisches Gebet. 1. Könige 17. Elia sagte zu Ahab, so wie der Gott von Israel lebt, dem ich diene, so soll kein Regen sein in den nächsten wenigen Jahren, außer wenn ich es sage. Und das ist doch ziemlich spezifisch, oder? Aber wie konnte Elia so ein mutiges Gebet beten? Er war ein Mann wie wir, aber er betete ernsthaft, dass es nicht regnen würde. Und es regnete nicht auf dem Land, in dem Land vor 3,5 Jahren. Und er betete wieder und die Himmel öffneten sich und es regnete und es gab wieder Ernten. Wow. Das ist ein Typ, der betete und Gott stoppte den Regen und dann betete er wieder und Gott ließ es regnen. Das war in den Tagen von Elia, oder? Die Dokumentation, an der wir jetzt arbeiten, nennt sich die Flut des Segens. Und ich möchte euch nur ein bisschen von dieser Geschichte erzählen. Vor einigen Jahren in der Stadt von Gel Pessoa, Nordostküste von Brasilien, da ist eine Baptistengemeinde, nennt sich Valentina Baptistengemeinde. Sie sind alle sehr arm und sie waren sehr konservative Baptisten, bis der Herr anfing, sie ein bisschen durcheinander zu bringen. Und plötzlich fingen sie an, sich zu öffnen, dem Gedanken gegenüber, dass Gott etwas tun könnte, wo sie nie dachten, dass er es heutzutage noch tut. Und da war eine Frau damals, sie war nicht bekannt, aber sie sang im Kirchenchor und sonst hätte man sie überhaupt nicht bemerkt. Aber Gott hatte zu dieser unscheinbaren Frau, hatte ihr einen Traum gegeben. Und sie sah in ihrer eigenen Nation eine Ortschaft, eine Gemeinde von anderen Brasilianern, die am Verhungern waren und am Sterben waren. Sie waren in so armen Umständen, dass sie total erschüttert war. Aber das Interessante war, dass sie nicht nur die Vision von diesem Ort gesehen hatte, sondern sie hatte sogar den Namen dieser Gegend bekommen. Ein Ort, von dem sie noch nie gehört hatte, an dem sie noch nie war. Und das nannte sich Algadai Nation Gaira. Und sie fing sie an, den Leuten ihrer Gemeinde diesen Traum zu erzählen. Und weil Gott unter ihnen am Wirken war, waren sie auch offen für diesen Traum. Und dann fing sie sofort an, diesen Ort zu suchen auf den Landkarten und haben gefragt, was denkst du, was Gott sagt? Ich glaube, Gott hat uns gerufen, dass wir als Volk diesen Menschen dienen und ihnen Freiheit bringen, die ich dort in diesen Traum in dieser Gegend gesehen habe. Okay, lass uns rausfinden, wo dieser Ort ist. Aber der tauchte nirgendwo auf. Und einige Monate später, wo sie immer weiter gesucht haben, haben die Leute angefangen, sich zu fragen, ob diese Frau wirklich ein Wort vom Herrn empfangen hatte. Und als sie gerade alles aufgeben wollten, kam ein Besucher in die Gemeinde und ich weiß nicht genau mehr die Details, aber dann fingen sie an, irgendwie über diesen Ort zu reden und haben gesagt, wir haben den noch gar nicht rausgefunden. Und dann hat der Besucher gesagt, aber so einen Ort gibt es. Und der Grund, warum ihr den nicht findet auf einer Landkarte, weil er in einem Gebiet liegt, wo es 25 Jahre nicht geregnet hat und ihr kommt da nicht über Straßen hin, sondern durch ausgetrocknete Flüsse. Also da und da liegt dieser Ort. Und dann fing die Gemeinde an, ein Opfer zu sammeln. Und es war gerade genug, um ein Scout-Team loszuschicken und einmal voll zu tanken, damit sie zu diesem Ort kämen. Und dann haben sie dieses Auto in der Nähe von dieser Region waren, haben das Auto geparkt und eigentlich wäre da ein See gewesen, aber weil es nicht mehr geregnet war, über 25 Jahre hinweg war kein Wasser mehr da. Und dann schauten sie da runter. Auch diese Frau schaute dahin. Es war genau die Szene, die sie in ihren Träumen gesehen hatte. Kleine Kinder. Und vielleicht habt ihr das schon in Biafra, Somalia, in Äthiopien, in diesen Hungersnöten gesehen habt, waren diese Kinder mit aufgeblähten Bäuchen wegen Fehlernährung und tote Tierkadaver und das Wasser war nur noch so braunes Geschmatter, was sie hatten. Und viele der Leute waren weggegangen, weil nichts mehr dort wuchs. Und weil es nur noch ein paar Leute dort in diesem Ort war und die waren am Aussterben. Und das sah ganz schrecklich aus. Und dann sind sie dort hinein in diesen Ort gegangen und wussten eigentlich nicht wirklich, was sie jetzt machen sollten. Und dann sind sie zu einem ganz speziellen Haus gegangen, haben an die Tür geklopft. Ein Mann öffnete die Tür und dann sagten sie, wir sind aus der Stadt Jel Pessoa gekommen, aus der Valentina Baptist Gemeinde. Gott gab uns eine Vision von eurem Ort und wir sind hier, weil er uns gebeten hat zu kommen und euch zu dienen. Und dieser Mann verschwand in der Dunkelheit des Hauses. Und das Team von 4 Leuten stand da an der Tür und wartete dort eine lange Zeit und fragten sich, was jetzt passiert war. Und als sie gerade dachten, vielleicht sind sie nicht willkommen, vielleicht sollten sie zum nächsten Haus gehen, öffnete sich die Tür wieder ein bisschen. Und da stand ein Mann mit seiner ganzen Familie und alle weinten. Das war die einzige christliche Familie in diesem ganzen Gebiet. Und sie hatten Gott gebeten, ganz spezifisch, dass er Leute zu ihnen senden würde, um ihnen Befreiung zu bringen. Als dort an der Tür nun geklopft wurde, waren nicht nur irgendwelche Besucher, die sie einladen würden, sondern das war eine verkörperte Gebetserhörung gewesen. Und die Gemeinde fing dann an, monatlich ein Team per Auto dorthin zu senden, mit was auch immer sie mitsenden konnten. Und das war nicht sehr viel. Ein paar Kleidungsstücke, paar Bohnen. Und dann haben sie sich mit dieser Familie getroffen. Jedes Mal, wenn sie mit dieser Familie zusammen waren, beteten sie dann über dem Ort. Und diese Familie hatte immer gebetet. Und dann kam der Monat Dezember. Und eine Sache, die speziell war über diese Baptistengemeinde, sie haben das ganze Jahr über ein bisschen Geld gesammelt, um dann ein Weihnachtsessen zu machen. Dann haben sie zusammen ein tolles Essen gehabt und die Gläubigen waren alle zusammen. Aber jetzt kam der Dezember und sie wussten, in was für Umständen diese Menschen da draußen in dieser Trockenheit lebten. Also konnten sie nicht so ein tolles Weihnachtsessen für sich mehr organisieren, sondern sie machten kleine Geschenke für die Menschen in diesem verlassenen, ausgetrockneten Ort. Und auf dem Weg nach Hause, als sie gebetet haben, kam Ermutigung auf sie. Und sie sagten zum Herrn: Herr, warum hast du zu uns gesprochen über diesen Ort? Warum hast du nicht zu einer reichen Gemeinde gesprochen, die wirklich viel mehr hätte für diese Menschen tun können? Wir haben nur so wenig. Und dann hat der Herr zu ihnen gesprochen und hat gesagt: Ich habe den erwählt, den ich erwählt habe. Also Weihnachten kam und ging. Und im Januar bereiten sie einen nächsten monatlichen Besuch vor, hin zu diesem Ort. Und dann kommen sie an diesen Ort, wo sie dann in diesen trockenen Flussbett hineinfahren würden. Und da hörten sie einen brüllenden Sound. Und es kam eine Flut von Wasser ihnen entgegen. Und so mussten sie ihr Auto parken, eine Kette benutzen, um diesen Strom überqueren zu können. Und als sie dann an diesen Ort kamen, wo sie sich immer getroffen hatten, haben sie gesehen, dass das Gleiche beim zweiten Mal geschehen hat. Aber diesmal war überall, wo sie hinschauten, was war Wasser. Tiere tranken aus diesem Wasser. Kleine Kinder, die spielten in diesem Wasser. Und erinnert euch daran, jede junge Person hatte seit 25 Jahren im ganzen Leben noch nie Regen gesehen. Die Frauen wuschen ihre Kleidung in diesem Wasser. Und von diesem Felsen, wo sie am Ende jedes Besuches immer zusammen beteten, von diesem Fels kam massives Wasser herunter. Und dann sind sie in diesen Ort gefahren und dann haben sie die Geschichte gehört. Als ihr das letzte Mal gefahren seid, wurde die Erde erschüttert und das Wasser brach hervor aus dem Boden und der Himmel öffnete sich und es regnete und regnete und regnete. Und der Bürgermeister dieses Ortes, der nannte es die Flut des Segens. Und in dieser Ortschaft wurde wirklich mit allen Leuten hineingeflutet in das Reich Gottes. Und alles, was sie jetzt dort pflanzen, wächst. Sie bauen Mango an, Baumwolle. Und sie haben einen ganz speziellen Honig dort. Der Bürgermeister, der hat die Verantwortung über die ganze Wirtschaft in diesem Gebiet. Jetzt ziehen die Leute hin zu diesem Ort und ziehen nicht mehr weg, weil der Herr diesen Ort heimgesucht hat. Also so beantwortet Gott nicht nur die Gebete von Elia, sondern er beantwortet auch die Gebete von Leuten im Nordosten Brasiliens in den letzten wenigen Jahren. Ein weiteres Beispiel von spezifischem Gebet. Im Jahr 2000 war ich in Cape Town in Südafrika. Aus zwei Gründen war ich dort. Ich sollte dort zu einer weltweiten anglikanischen Gruppe sprechen, die sich weltweit aus der Welt zusammengefunden haben und sie wollten was über Transformation erfahren. Mehrere hundert Leute kamen eine Woche zusammen und dann sprach ich eine Woche über Transformation. Dann hatte ich Samstag und Sonntag frei und in der nächsten Woche sollte ich zu einer Gruppe von Gemeinden reden, auch in dem Bereich von Cape Town, Kapstadt. Am Samstagmorgen kam jemand auf mich zu und sagte: Hier ist ein Geschäftsmann in Kapstadt und der möchte dich gerne einladen, heute Abend auf einem Transformationscocktail zu sprechen. Und dann habe ich gesagt: Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ein Transformationscocktail ist. Naja, er hat einen spezielles Suite in einem Rugbystadion gemietet und er hat berühmte Sportler, Politiker und Geschäftsleute von der ganzen Stadt und ein paar Pastoren eingeladen, um dort über Transformation zu sprechen. Würdest du dorthin kommen und dort sprechen? Und dann habe ich, auf jeden Fall mache ich das. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, zu Menschen zu sprechen, die Cocktails in der Hand hatten, Gin und Tonic und Martini, und zu ihnen zu sprechen über Buße und über anhaltendes Gebet. Und sie hörten alle gebannt zu. Und ein Mann war dort, mit dem hatte ich ein längeres Gespräch und war einer der wenigen Leute, der wirklich ein Gläubiger war. Er war irgendwie sowas wie, verglichen mit Amerika, ein FBI-Agent. Und er war halt ein Hochverantwortlicher da in Kapstadt, weil diese Stadt eine Serie von Bombenanschlägen erlebt hatte. Mehrere Bombenanschläge durch eine Organisation, eine islamische Organisation. Und der Name war Leute, die gegen Gangster und Drogen waren. Also diese Gruppe, die gegen Drogen und Gangster waren, die haben ihr Anliegen vertreten, indem sie Bomben haben explodieren lassen. Und da kratzt man sich schon am Kopf. Also niemand ging mehr an öffentliche Orte. Jeder hatte Todesangst und niemand ging mehr in Kinos, Theater. Und es war eine ganz schlimme Situation. Und dieser Mann fragte mich, wie können wir denn beten? Was können wir machen? Also wir wissen, wer dort die Bomben legt, aber wir müssen herausfinden, wo sie diese Bomben produzieren. Und da habe ich gesagt, okay, dafür werden wir beten. Das war Samstagabend. Am nächsten Tag, Sonntag, gab es ein weltweites Gebetstreffen auf dem Sportplatz einer Schule. Und es gab so 5.000 bis 8.000 Leute an diesem Gebetstreffen. Und ich kann euch sagen, das war das langweiligste Gebetstreffen, was ich je in meinem Leben jemals besucht hatte. Jedes Wort, was dort im Gebet gesprochen worden würde, war schon vorher auf ein Papier geschrieben worden. Und verschiedene Pastoren standen auf dieser Bühne dort im inneren Bereich des Soccerstadions und die Leute... Und die Pastoren sprachen ein bisschen Gebet und die Leute im Stadion wiederholten das Gebet. Und ich hatte eine Kamera dabei und so ein Fernglas. Und ich kann euch sagen, die Leute haben alles gemacht, außer zu beten. Sie lachten miteinander und sie lehnten auf der Schulter des Ehemanns und schliefen. Und die waren völlig irgendwo in einem anderen Film. Und dann habe ich gesagt, das ist eine völlige Zeitverschwendung. Und als ich gerade dachte, wir müssen jetzt irgendwas tun, da stand ein anderer afrikanischer Bruder neben mir und der hat wirklich meine Gedanken gelesen. Und er schaute mich an und sagte, wir müssen ein Risiko eingehen. Und ich habe gesagt, ja, genau. Also was sollen wir denn machen? Ich denke, wir müssen auf die Bühne gehen. Und das ganze Ding in unsere Gewalt bringen. Und zu diesem Leiter der Veranstaltung zu gehen, war ein sehr lieber Pastor und mein Freund sagte, das, was ihr hier macht, das funktioniert nicht. Wir müssen ein Risiko eingehen. Ja, was sollen wir denn machen? Sie schauten mich an. Und dann habe ich gesagt, wir müssen anfangen, transformierende Gebete zu beten. Wir müssen anfangen, sehr spezifisch zu beten. Mit einer dringenden Zeitvorgabe und Gott wird das beantworten. Da habe ich gefragt, ja, was denkst du, hat jeder auf dem Herzen, der heute kommt? Und wofür haben wir noch kein Wort drüber gesprochen? Bomben explodieren überall in dieser Stadt. Warum bitten wir Gott nicht, den Autoritäten zu zeigen, wo diese Bomben produziert werden, damit wir die Leute gefangen nehmen können und das zu Ende geht? Und dann haben sie gesagt, okay, lass uns das machen. Also fingen wir an zu beten. Als hätte jemand ein Licht angemacht. Plötzlich kam Elektrizität in dieses ganze Gebetstreffen. Die Leute wurden wach, fing an mit Leidenschaft zu beten. Es war etwas, was sie berührte und sie riefen zu Gott, dass er dieses Gebet beantworten würde. Und meine Haare sträubten sich. Und ihr konntet wirklich spüren, wie diese Gebete zum Himmel emporgetragen wurden. Das war Sonntagabend, 24 Stunden, nachdem ich zu diesen Verantwortlichen gesprochen hatte. Um 9 Uhr abends sind wir losgegangen. Um 5 Uhr morgens bin ich aufgestanden. Nicht meine beste Zeit. Bitte mich niemals, dass ich morgens predige. Aber ich musste ja zum Flughafen und hatte ganz früh einen Flug nach Johannesburg. Und dieser gleiche Bruder, der gesagt hat, wir müssen ein Risiko eingehen, fuhr mich zum Flughafen. Und da war eine Ampel. Und mitten auf der Straße war ein kleiner Junge mit einem Stapel Papieren. Und mein Freund hat ein Papier gekauft. Die Ampel schaltete um. Er gab mir das Papier auf dem Beifahrersitz. Ratet mal, was die Überschrift in dieser Zeitschrift an dem Morgen war. Innerhalb von 2 Stunden nach diesen Gebeten, wo 8000 Leute in Kapstadt gebetet hatten, hat die Polizei all diese Fabriken gefunden, alle Bombenleger und Verantwortliche dafür gefangen genommen. Und von diesem Tag an gab es keine Bombenanschläge mehr. Die Wirtschaft entwickelte sich und dieser weltweite Gebetstag ist in dieser Zeit entstanden. Das ist transformierendes Gebet. Wenn wir ganz spezifisch beten, ein anderer Aspekt des transformierenden Gebetes ist, dass eine Dringlichkeit damit verbunden ist. David wurde von seinen Feinden verfolgt und er sagte, Herr, komme schnell und hilf mir, denn wenn nicht, dann macht es auch kein Unterschied mehr aus, ob ich bete oder nicht. Im 2. Mose 14 rief der Mose zum Herrn, als die Armeen vom Pharao sie bedrohten, ins Rote Meer zu schmeißen. Aber das war so ein dringendes Gebetsanliegen, dass Gott zu Mose sagte, warum schreist du zu mir? Sagt den Israeliten, sie sollen weitergehen. In einer modernen Übersetzung heißt es einfach nur, hör auf zu beten und setz die Leute in Bewegung. In vielen Fällen sind die Nöte, die wir vor Gott bringen, sehr dringlich für jemanden. Und wenn Gott nicht antwortet in wenigen Tagen oder in wenigen Stunden, dann brauchen wir nicht weiterbeten, weil es dann ja nichts mehr bringt. Und in so einer Situation machen Gebete, die man ewig betet, keinen Sinn mehr. Als würde man einen Architekten bitten, einen Supermarkt zu bauen, wo alle am Verhungern sind. Als würde man irgendwann nach Afrika gehen und bei der Zeit, wo wir überlegen, was wir machen, was wir bauen und ein Unternehmen anheuern, um irgendwie dann später, nachdem das Gebäude gebaut ist, Verpflegung auszugeben, da wären schon alle gestorben. Als meine Tochter ganz klein war, fiel sie in einen Swimmingpool in Südkalifornien. Wir haben sie gefunden. Am Ende des Pools, sie lag da schon. Wir denken 45 Minuten und meine Frau holte sie raus und sie war tot, völlig tot. Und wenn ich da beten würde, mit Dringlichkeit, dann war es da. Denn ihr wisst, wenn das Gehirn keinen Sauerstoff mehr hat, auch wenn jemand überlebt, wenn sie dann aufwachen, sind sie nicht mehr die Person wie vorher. Und so schreie ich mit Dringlichkeit zum Herrn. Und das war interessant. Der erste Zeichen, dass Gott dem Gebet antwortete, in 60 Sekunden waren die Sanitäter dort, weil sie zufällig gerade in dieser Nachbarschaft waren, genau zu dieser Zeit, in diesem Augenblick. Sie haben sie an Maschinen angeschlossen und sie konnte wieder atmen und dann haben sie ins Krankenhaus gefahren. Meine Frau und ich mit einem Auto hinter dem Krankenwagen hinterhergefahren. Meine Mutter steht am Bürgersteig und ich denke, das ist Leben und Tod. Wen möchte ich meine Mutter bitten, dass sie anruft wegen Gebet? Und es ist interessant, es geht um Leben und Tod. Und dir fallen alle möglichen Namen ein und große Dienstleiter. Nein, nein, nein. Wen brauche ich? Ich brauche jemanden, auf den Gott hört. Nicht nur irgendjemand, der willig ist zu beten, sondern ich brauche jemanden, auf den Gott hört. Wen rufe ich an? Und ich erinnerte mich, vor 2 Jahren vorher war ich dort in diesem bestimmten Ort. Und bevor ich morgens sprach, wurde ich in einen kleinen Raum gebracht. Dort waren ein paar kleine Kinder, die mich umgaben, mir die Hände auflegten und beteten. Und ich erinnere mich, die Gegenwart Gottes kam in diesen kleinen Raum. Und als diese kleinen Kinder mir die Hände auflegten, durchströmte mich Elektrizität durch meinen Körper auf ganz gewaltige Art und Weise. Und dann habe ich gesagt, informiere die in Huntsville, Alabama, dass die Kinder anfangen zu beten. Ich brauche jemanden, der auf eine Art und Weise betet, dass Gott wirklich hört. Und so wollte ich, dass die Kinder beteten. Übrigens, ich erinnere mich, wir haben mal Nahrung geschickt. Ich war in einer Provinz, wo 40.000 Animisten und Buddhisten sich bekehrt hatten. Und dieses ganze Wirken Gottes war stimuliert worden durch 4- und 5-jährige Kinder. Die sind jeden Morgen um 3 Uhr früh aufgestanden und baten Gott um seine Gegenwart, ohne dass Eltern oder irgendwer sie motivierte. Ich habe einen DVD gesehen von diesen Kindern. 18 Stunden haben die gebetet. Tränen rannen ihre Wangen runter. Und ich schaute sie an und ich hatte 2 Sachen gefühlt. Ich war überwältigt von der Gegenwart Gottes. Und ich wurde ganz schmerzvoll überführt. Und ich habe gedacht, wie machen die Kinder das? 18 Stunden lang beten sie. Und als ich sie ganz genau anschaute, realisierte ich, sie sahen etwas. Sie sahen jemanden. Sie waren verloren in ihm. Und haben sich gar keine Gedanken mehr gemacht über Zeit, sondern sie sahen ihn und waren ergriffen von ihm. Wenn eine Situation dringlich ist, dann haben wir keine Zeit mehr für irgendwelche lahmen Gebete oder für das Gebet nächste Woche Donnerstag oder für so ein faules Gebet. Aber welches Recht haben wir? Was für ein Recht haben wir, einer schmerzenden Gesellschaft zu sagen, ja, wir beten irgendwann. Und wie können wir ganz geduldig vor uns hinbeten, wenn Drogenabhängige kaputt gehen oder wenn es kleine Kinder gibt, die traumatisiert werden durch irgendeinen lüsternden Onkel. Oder wenn Bürger fertig gemacht werden durch korrupte Politiker. So viele Menschen um uns herum, die haben keine Zeit mehr. So viele Umstände brauchen eine Jetzt-Antwort auf Gebet oder sie brauchen überhaupt keine Antwort mehr. Und was macht uns willig, dass wir einfach damit so leben? Und ich habe Leute, die mich immer wieder fragen, wie lange brauchen wir denn, um den Weg des Herrn vorbereiten? Dann sage ich, ihr seid schon 10 Jahre zu spät. Das hättet ihr schon vor 10 Jahren machen sollen. Bewegt euch. Wenn wir heutzutage in einem Haus leben, wo die Toilette überfließt, akzeptieren wir das, als sei das normal. Aber das ist nicht normal, dass Toiletten überfließen. Und wenn eine Toilette überfließt, lasst uns doch ehrlich sein. normalerweise passiert es doch nicht bei dir zu Hause, sondern im Gästetoilette bei einem Nachbarn. Und wenn es überfließt, ist sie noch nicht leer gewesen. Und dann fließt es raus und kommt an eine Wand und dann steigt das Wasser und steigt das Wasser bis zu unseren Knöchel, Knien, Hüften. Und wir drehen uns immer noch um unsere eigenen Dinge und wir essen Popcorn und wir schneiden Salat und hängen vorm Fernseher. Nein, ich denke, das machen wir nicht in so einem Augenblick. Wir müssen etwas sehr deutlich verstehen heute Abend. Je länger wir brauchen, den Weg des Herrn vorzubereiten, je größer ist der Preis, den unsere Ortschaften und Regionen zahlen. Und letztendlich müssen wir beten, wenn wir transformierende Gebete beten, müssen wir mit einer Erwartung beten, dass wir auch Ergebnisse bekommen. Und so betete Jesus. So betete die Urgemeinde. Und ehrlich gesagt, es ist die einzige Art und Weise des Gebetes, die überhaupt Sinn macht. Erweckung für Verlangen, für Erweckung ist eine Sache. Aber wirklich eine Erwartung, dass unsere Verlangen Antwortung finden, ist eine andere Sache. Ein paar Seiten meiner Notizen werde ich gar nicht weitergeben können, aber eine Illustration möchte ich euch weitergeben. Von Duncan Campbell. Manche, viele von Ihnen haben von ihm gehört, das war der Mann, den der Herr gebrauchte als seinen Katalysator in den Hybriden bei der Erweckung dort. Eine gewaltige Geschichte bezüglich Erwartung, was Gebete angeht. Und ich lese es einfach nur mit seinen eigenen Worten. Duncan Campbell, das war die größte christliche Convention im Nordirland. Und er sagte, ich saß auf der Bühne, so wie hier diese Brüder und Schwestern, neben dem Leiter der Convention, als ich plötzlich ergriffen wurde mit der Überführung, dass ich diese Veranstaltung verlassen musste. Und ich ging auf diese Insel Borneo. Und es war nett, aber er sollte ja die Veranstaltung schließen. Und er sagte, ich drehte mich dann hin zu dem Leiter der Veranstaltung und sprach zu ihm über meine Überzeugung, über Führung. Und dann hat er gesagt, du kannst doch hier nicht weg. Du musst doch hier noch die Schlussworte sprechen. Aber ich konnte diese abschließenden Dinge nicht mehr weitergeben, weil meine Seele überführt war, dass ich gehen musste. Wie viele von uns würden das machen? Wenn mir das heute Nachmittag passiert wäre, hätte ich den Mut gehabt, zu Jane zu sagen, du, tut mir leid, aber ich muss einfach gehen. Ich kann heute Abend nicht mehr sprechen. Der Herr hat mir gesagt, ich sollte zu dieser Insel gehen und ich kenne niemanden dort. Ich weiß nicht, warum ich gehe, aber ich muss einfach los. Aber Duncan Campbell tat das. Er ist nach Glasgow gefahren und von Glasgow mit dem Zug nach Stornoway und dann mit dem Auto über die Insel, wo Ferry mich traf und mich auf diese Insel mit 500 Einwohnern gebracht hat. Und ich 500 Leute auf dieser Insel, und dafür hatte er diese größte Versammlung in Irland verlassen. Als ich dort ankam, traf ich einen jungen Mann und ich sagte nichts zu dem Mann, der mich da rübergeleitet hatte. Sie waren alles Fremde für mich. Ich war noch nie dort auf dieser Insel. Ich kannte niemanden, der dort lebte, aber ich war dort. Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, bitte bring mich doch zu dem Diener Gottes, der am nächsten von uns ist, hat er gesagt. Wir haben da niemanden. Im Moment sind beide Pulte leer. Bitte bring mich doch zu dem Ältesten, der am nächsten ist. Ja, hier drüben, in dem Haus da oben auf dem Berg. Und dann habe ich zu dem jungen Mann gesagt, würdest du hochgehen zu dem Ältesten und ihm sagen, dass Herr Campbell auf die Insel gekommen ist? Und wenn er fragt, welcher Campbell, sag ihm, der Campbell, der auf der Insel von Luis war, wo es eine ganz berühmte Erweckung gab. Also dieser junge Mann ging hoch, kam nach ein paar Minuten wieder und sagte, Helfter McKinnon, der dieser Älteste war, erwartete, dass du heute kommst. Und du sollst bei seinem Bruder wohnen. Und er bat mich, dir zu sagen, dass er schon um 9 Uhr abends eine Versammlung ausgerufen hat in der Gemeinde und du sollst dort sprechen. Erklär das, wie du willst. Hier war ein Mann, dieser Briefträger auf der Insel, der an dem Morgen des Tages, als ich in Bangor auf dieser Convention saß, hat er den ganzen Tag im Gebet verbracht. Und er machte sich Sorgen über diese Gemeinde, über die Kirche. Und er machte sich Sorgen über die jungen Leute, die nichts von Gott wissen wollten. Und seine Frau sagte mir, dass sie 3-mal am Tag an eine Tür kam, wo er am Beten war. Und sie hörte ihn beten, wie er sagte, ich weiß nicht, wo er ist, Gott, aber du weißt, wo er ist. Und bitte sende ihn. Und um 10 Uhr an dem Abend war Helfter McKinnon total begeistert, dass Gott sein Gebet erhört hatte und dass ich an diesem Tag auf dieser Insel erscheinen würde. Und jetzt war ich da. So gingen wir in die Gemeinde, wo ungefähr 80 Leute zusammengekommen waren. Und der Gottesdienst war sehr gewöhnlich. Und am Ende fragte ich mich, ob ich wirklich auf diese Insel gesandt worden war von Gott. Aber da waren Männer dort, die waren dem Herrn näher als ich. Und was für eine demütige Aussage von dem Mann, den Gott als Katalysator in einer Erweckung gebraucht hatte. Eine der Studien, die wir getan hatten, war, um herauszufinden, ob wir ein Muster finden könnten, unter den 1000 Fällen von transformierender Erweckung, die wir im letzten Jahrzehnt untersucht haben, was für Leute hat Gott gebraucht für Katalysatoren, für Männer, die er gebraucht hat? Wir konnten kein Muster feststellen. Bürgermeister, kleine Kinder, Studenten, alles Mögliche. Und so wollten wir gerade aufgeben, als wir plötzlich realisiert haben, dass jeder von diesen Leuten wirklich sehr, sehr demütig war. Mr. McKinnon kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, oh, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, dass Erweckung heute Abend nicht in die Gemeinde gekommen ist. Aber Gott brütet über uns und er wird in jedem Augenblick durchbrechen. Er wird durchbrechen, jeden Augenblick. Gott ist der Gott der Erweckung, aber wir sind die menschlichen Agenten, durch die Gott Erweckung tun wird. Und Gott hatte diesen Mann in dem Briefträger von Burnaby gefunden. Und jetzt gehen wir von dieser Gemeinde weg, 300 Yard von dieser Hauptstraße entfernt. Und die gesamte Gemeinde geht die Straße runter und wir laufen hinter ihnen her. Als plötzlich. Und hier ist der Unterschied zwischen Evangelisation und Erweckung. Plötzlich hält der Älteste an und sagte, Mr. Campbell, stehen Sie still. Gott ist gekommen. Er ist gekommen. Schaut, was geschehen ist. Und ich schaute zur Gemeinde und ich sah, wie sie auf ihre Knie fielen. Und ich hörte den Schrei um 11 Uhr abends. Und bis 4 Uhr morgens ging die Versammlung weiter. Die ganze Insel wurde plötzlich ergriffen von Gott. Nicht, weil ich auf diese Insel gekommen war, sondern eine mächtige Heimsuchung Gottes erschütterte diese Insel. Und ich frage mich, ob es ein einziges Haus auf dieser Insel gab, die nicht heimgesucht wurde in dieser Nacht von Gott. Plötzlich lagerte sich ein Bewusstsein von Gottes Gegenwart auf dieser Gegend und die Nacht war erfüllt von der Kraft des allmächtigen Gottes. Das ist Erweckung. zu beten ohne Erwartung bedeutet, das Konzept von Gebet misszuverstehen und von der Beziehung zu Gott. Der Apostel Jakob Kapogobus sagt das mit stärkeren Worten. Der, der bittet, soll im Glauben bitten und nicht zweifeln, denn der, der zweifelt, der wird vom Wind hin und her geweht. Wenn wir beten ohne Erwartung von Ergebnissen, bringt überhaupt nichts. Das ist wie eine Kugel auf der Roulette-Scheibe. Die Kugel geht rum und niemand weiß, wo die Kugel enden wird. Christentum ist eine Religion, die findet. Und nicht wie beim Buddhismus, dass da so eine Gebetsmühle ist und du hoffst, du hast irgendwas. Du bekommst eine Gebetserhörung. Hier ist der Punkt, worüber ich noch reden wollte, wenn ich nicht so lange gesprochen hätte schon vorher. All diese Punkte, über die wir gestern und heute gesprochen haben, sind Teil einer weiteren Lehre, die Reise der Transformation. Alles, was Gott uns in seiner Gnade gezeigt hat in den letzten 15 Jahren. Wenn ihr interessiert daran seid, mehr darüber zu erfahren, könnt ihr das, indem ihr CDs bekommt im Marketplace an unserem Produkttisch. Dort findet ihr weitere Produkte. Ich war in einer Gebetsversammlung in San Jose letztes Jahr und ich wusste, es war etwas anders, dieses Treffen. 3 Tage Gebetstreffen und 90% wurde gebetet auf dieser Gebetsveranstaltung. Sie hatten alle Stühle weggetan aus dem Auditorium und stattdessen haben sie Laken auf dem Boden verteilt und viele Familien saßen dort auf diesen Laken. Die meisten Leute waren Indier, die jetzt für bestimmte Unternehmen arbeiteten. Die Väter kamen, die Kinder kamen, um dort gemeinsam zu beten. Und das war eine gewaltige Gebetszeit. Und am Ende habe ich den Mann, der das Gebetstreffen leitete, einen ganz demütigen Mann, habe ich gefragt bezüglich dieser Treffen. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe meinen Mentor in Indien gebeten, wirklich ein Mann Gottes. Wie oft betest du? Und er sagte, mein Mentor hatte gesagt, ich bete so lange, bis Gott zu mir spricht. Aber Gott muss jeden Tag zu mir reden. Wie einfach. Und trotzdem wie außergewöhnlich. Wir reden jeden Tag zu Gott. Aber ist es wahr, dass Gott auch jeden Tag zu uns redet? Viele, viele Leute gehen Woche auf Woche in die Gemeinde. Und die Wochen und Monate hören sie nicht klar die Stimme Gottes. Wir müssen die Stimme Gottes hören. Wir haben eine Zahl von unseren Videos, die sind schon weg. Aber eins haben wir noch, das letzte aus Kentucky. Und wenn sich Leute fragen, ob transformierende Erweckung auch in Amerika stattfinden kann, ein Ort, wo 90% der jungen Leute in Drogen waren und wie die Fliegen am Sterben. Haben jetzt einen Preis gewonnen, weil die Drogen dort so zurückgegangen sind. Ein Symptom dessen, von dem, was Gott tun kann, wenn Menschen im transformierenden Gebet zu ihm rufen. Der Herr segne euch und danke für euer Geduld heute Abend.